Schönen guten Morgen. Wir kümmern uns heute ja oder beschäftigen uns mit dem Thema Lobpreis und Ich weiß nicht, wer sich von euch so erinnert. Das letzte Mal, als wir das Thema hatten, ist noch gar nicht so lange her, als es im Gottesdienst um das Thema Lobpreis ging. Deshalb, ich könnte einfach nochmal dieselbe Predigt halten, mal schauen, ob es jemand auffällt. Aber es werden einige Aspekte darin vorkommen, weil sich das Thema ja nicht verändert hat. Deshalb vielleicht am Anfang schon mal eine kleine, ein Wissensstand-Abfrage, was ihr noch so davon wisst, vom Lobpreis, ob von der letzten Predigt oder von dem, was ihr schon so in eurem eigenen Bibelstudium oder in eurem Leben erlebt habt. Was bedeutet denn Lobpreis? Wie kann man das jemand erklären, der nicht in der christlichen Bubble unterwegs ist und nicht die kananäischen Ausdrücke kennt? Dann ist das Wort Lobpreis ja eigentlich nichts mehr, was im Wortschatz so gebräuchlich ist. Wie kann man das übersetzen? Wie definiert ihr für euch Lobpreis? Haut einfach mal raus. Singen, jawohl. Danken. Jawohl, sehr gut. Anbetung. Ja? Okay, ja. Anbetung als Lebensstil. Ja, sehr gut. Ihr habt eine Vorstellung. Ich habe euch eine Definition mitgebracht, damit wir da ein bisschen auf einem Stand sind. Aber ich weiß nicht, ob ihr da zustimmt, aber ihr habt das mal so ausgedrückt: Lobpreis ist zum Ausdruck gebrachte Dankbarkeit. Und das gibt es in verschiedenen Formen, wie das jetzt auch schon kam. Für den einen singen, für den anderen irgendwie essen, Gebet. Da gibt es viele Formen, wie man, glaube ich, Lobpreis ausdrücken kann. Und wenn man davon ausgeht, dass es Dankbarkeit ist, die man zum Ausdruck bringt. Ich glaube, das kann man über viele Arten von Lobpreis drüber setzen, wie so eine so überkategorisieren, zum Ausdruck gebrachte Dankbarkeit. Also wenn ich Lobpreis mache, wie man das heute ja manchmal so sagt, wir machen jetzt Lobpreis, dann möchte man eigentlich Dankbarkeit oder Anbetung zum Ausdruck bringen. Also das ist dann nichts, wo man jetzt, wie soll ich sagen, so sage ich, das mache ich jetzt vielleicht im Stillen oder ich freue mich halt in meinem Herzen. Ich glaube, Lobpreis ist immer etwas, was nach außen bricht, was diesem Gott Ehre geben möchte. Und zwar auf eine Art und Weise, zumindest wenn ich die Psalmen so lese, dass das andere Menschen mitbekommen. Immer wieder soll ins Lob mit eingestimmt werden. Man lädt in dem Psalm, wird man ganz oft eingeladen, hey, jetzt sing mit. Die ganze Welt soll Gott anbeten. Ja, das Volk Israel, was ja oft so exklusiv war, ja, das mit dem Missionsauftrag nicht so gut hingekriegt hat an den meisten Stellen, aber in den Psalmen, da wird immer wieder gesagt, ey, die ganzen Völker sollen Gott loben und anbeten, stimmt mit ein ins Lob. Das finde ich interessant. Deshalb geht es heute auch um Psalm 63, weil wenn es um Lobpreis geht, haben wir jetzt in vielen Liedern schon gehört und in vielen Berichten gerade auch schon, dann geht es oft um die Psalmen. Wer lernen möchte, wie man Gott anbetet, wie man Lobpreis macht, der muss die Psalmen lesen. Auch wenn das vielleicht am Anfang so ein Buch mit 7 Siegeln ist, so war es bei mir zumindest am Anfang, hatte ich gar keinen Zugang irgendwie dazu. Es braucht bei manchen ein bisschen mehr Zeit. Deshalb die Einladung, lest mit, Psalm 63, ein Psalm von David. Ja, wie hat der Dick Düring so schön gesagt, schlag deine Bibel auf und wer keinen dabei hat, setz dich neben den Christen. Genau, deshalb lest gerne mit und wenn es zwischendurch langweilig ist in der Predigt, dann könnt ihr auch einfach nochmal in die Bibel reinschauen, selbst nochmal lesen, das ist immer ganz gut. Hat eigentlich nur Vorteile, wenn man seine Bibel dabei hat. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt ein großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Vom ganzen Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. David schmeißt hier mit ganz, ganz vielen Bildern um sich in diesem Psalm. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und anhand dieser Bilder, die David hier verwendet, wollen wir einen kurzen Galopp durch diesen Psalm wagen, wie David hier Gott anbetet. Genau, das sind einige Bilder, die David hier aufgreift in diesem Psalm. Und das erste sagt schon die Beschreibung des Psalms: David befindet sich in der Wüste. Und das war gerade seine Lebenswelt, gezwungenermaßen. Er war auf der Flucht vor König Saul und musste um sein Leben bangen. Und befand sich in der Wüste und das nimmt er und greift es auf und sagt: mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Ich weiß nicht, ob du das so ausdrücken würdest. Mein ganzer Körper sehnt sich nach dir, Gott. Da sagt man, vielleicht bin ich traurig, meine Seele, die braucht Gott, aber mein ganzer Körper? Also David war in einer Extremsituation über eine lange Zeit hinweg, wo er nicht wusste, ob er am nächsten Tag noch lebt, wo er nicht wusste, ob die Männer, die ihm sein Leben anvertraut haben, am nächsten Tag noch leben. Ich weiß nicht, was für ihn schwerer gewogen hat, die Verantwortung für sein Leben oder für das Leben der 600 Männer, die mit ihm unterwegs waren und am Schluss sogar noch mehr. Und David, für ihn ist diese Sehnsucht nach Gott wie in der Wüste unterwegs zu sein und nichts mehr zum Trinken zu haben. Er ist ausgedörrt und er sagt: Gott, ich sehne mich nach dir, wie sich jemand in der Wüste nach Wasser sehnt. Ein ganz, ganz starkes Bild. Und das zweite Bild ist dem sehr ähnlich. Und er sagt: Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir. Ja, das Heiligtum war zur Zeit Davids noch ein Zelt. Da gab es noch keinen Tempel, den durfte David ja nicht bauen. Und das sagt David immer wieder in seinem Psalm: Im Heiligtum möchte ich, das war der Ort, wo ich dir begegnen will. Ich hielt Ausschau im Heiligtum nach dir. Also in der Vergleich, dass er sagt: So wie ich in der Wüste mich nach dir sehne, genauso habe ich im Heiligtum Ausschau nach dir gehalten. Also für David war es scheinbar unabhängig davon, ob er zu Hause war oder in diesem Fall auf der Flucht. Das Verlangen nach Gott war gleich. Bei mir ist das oft anders. Wenn man so zu Hause ist, alles ist gewohnt, man kriegt seinen Alltag doch irgendwie auf die Reihe und da ist mein Verlangen manchmal nicht so groß. Ich merke, dass mein Verlangen nach Gott dann oft größer ist, wenn ich ihn brauche. Also ich hätte jetzt an der Stelle von David wahrscheinlich gesagt: Ja, jetzt geht es mir an den Kragen. Jetzt brauche ich dich. Natürlich verlange ich nach dir, weil David hat Hilfe gebraucht. Aber wenn er so zu Hause ist, im Heiligtum Ausschau nach Gott zu halten, mit demselben Verlangen wie auf der Flucht, das finde ich irgendwie beeindruckend. Weil ich sehe nämlich dann mehr nach Gott, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ihn. Und dann, wenn ich irgendwie gefühlt mein Leben selbst auf die Reihe kriege, dann nimmt auch das Verlangen ab. Und ich finde dieses Bild so schön, mit dem er dieses Heiligtum verknüpft. Er sagt, im Heiligtum hielt ich Ausschau nach dir. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ausschau gehalten habt. Oft ist man ja dazu eigentlich eher auf einem Punkt, der ein bisschen erhöht ist und man hält Ausschau oder man wartet vielleicht auf jemanden, der kommt, ja, wie in einem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, der Vater, der da steht und Ausschau nach seinem Sohn hält, das ist so für mich das Bild nach Ausschau halten. Der steht da und läuft ihm entgegen, weil er es nicht mehr aushält, Ausschau zu halten. Das ist für mich dieses Bild, was David hier irgendwie auch gebraucht. Er sagt, ich halte Ausschau nach dir. Ich will dich irgendwie entdecken. Ich will sehen, dass du zu mir kommst. Ich will in deiner Nähe sein. Das finde ich so ein schöner, das ist so ein schöner Ausdruck. Und er sagt, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Also er schmeißt hier mit krassen Superlativen um sich, wenn es um die Sehnsucht nach Gott geht. Also man merkt so richtig, er weiß gar nicht, was er noch schreiben soll, um auszudrücken, wie sehr er sich nach Gott sehnt. Und jetzt ist die ganz große Frage, wie sieht das denn bei dir aus, wie sieht das bei uns aus? Ist diese Sehnsucht überhaupt vorhanden? Diese Sehnsucht, die sagt, deine Gegenwart, deine Güte ist besser als das Leben an sich. Wo du bist, ist das echte Leben, so kann man es vielleicht auch ausdrücken. Er wünscht sich ja nicht zu sterben, sondern er sagt, deine Gegenwart, die ist besser als alles, was ich mir vorstellen kann. Ja, wie ist es mit der Sehnsucht? Aurelius Augustinus, der hat das mal so ausgedrückt, das Zitat habe ich auch in die WhatsApp, ach nee, in die Kommuni heißt das ja, Kommuni-Gruppe geschrieben, für alle die da für die Lobpreisabende nachgeschaut haben. Jetzt muss ich schauen, dass wir es richtig rum machen, so rum, genau, dass wir nicht das Zitat hier verschandeln. Die Sehnsucht betet stets, auch wenn die Zunge schweigt. Wann schläft das Gebet ein? Wenn die Sehnsucht erkaltet. Das drückt ganz stark aus, was David hier erlebt. Er an seiner Stelle schweigt die Zunge nicht. Aber ich glaube, es gab auch Situationen, wo er vielleicht gar nicht mehr in der Lage war, in Psalm zu schreiben, irgendwas aufzuschreiben, weil er gesagt hat, jetzt bin ich wirklich am Ende. Und das Entscheidende ist aber nicht, ob wir viele Worte formulieren, sondern entscheidend ist, ob wir diese Sehnsucht haben, wie David sie hat. Haben wir diese Sehnsucht? Und Gebet schläft nicht dann ein, wenn wir vielleicht mal keine Zeit finden für unser rituelles Gebet oder so, wo man sagt, ja, jeden Morgen oder jeden Abend, sondern das Gebet schläft dann ein, wenn wir nicht mehr diese Sehnsucht haben, mit Gott zu kommunizieren. Dann schläft das Gebet ein. Man kann noch treu ganz, ganz, ganz viele Jahre, glaube ich, weiterbeten, ohne Sehnsucht. Aber ich glaube, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, dann ist diese Sehnsucht elementar. Die Treue kann uns mal überbrücken für eine kurze Zeit, wo es vielleicht schwerfällt. Aber wenn die Treue zur Gewohnheit wird in meinem Leben zu Jesus und ich sage, ja, das ist das Wichtigste, ich muss irgendwie immer treu sein, dann erkaltet diese Sehnsucht. Und ich will euch und uns heute ermutigen, diese Sehnsucht zu nähren, sie zu füttern und danach Ausschau zu halten, weil das ist das, woraus Lobpreis entspringt, ist diese Sehnsucht zu sagen, Gott, ich will in deiner Gegenwart sein, ich will in deiner Nähe sein, das ist Lobpreis. Und ihm sagen, um zu erkennen, welche Gründe gibt es denn, um diesem Gott zu danken, um ihn anzubeten und ihn zu loben. Das geht nur aus diesem sehnsüchtigen Herz. Natürlich kann man sich ganz nüchtern so ein paar Gründe überlegen. Ja gut, ich könnte jetzt Gott mal fürs Wetter danken und das und wir haben zu essen. Aber kommt es aus unserem Herzen heraus? Das ist entscheidend. Und ich will dich fragen, gerade wo wir bei diesem Bild des Zeltes der Begegnung sind, wo hältst du Ausschau nach Gott? Mal so ganz praktisch. Heute gibt es ja keinen Tempel mehr, das Zelt der Begegnung schon lange nicht mehr und der Vorhang ist zerrissen, wir können Gott überall begegnen, wir können überall mit ihm reden, das ist genial. Aber ich will dich fragen, an welchen Orten begegnest du Gott denn? Wo hältst du Ausschau nach ihm? Natürlich ist es theoretisch überall möglich, aber gibt es einen Ort, wo du sagst, wenn ich hier bin, dann halte ich Ausschau nach Gott? Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt und oft gepredigt, aber ich finde es als etwas elementar Wichtiges, gerade in einer Zeit, wo alles von überall möglich ist. Machst du immer nur Homeoffice mit Gott und sagst, ja, von meinem bequemen Sessel aus kann ich ja auch irgendwie alles, oder sagst du, ich mache mich auf den Weg. Ich gehe an einen Ort, wo ich Ausschau nach Gott halte. Ich habe hier im Sohnwald einige von diesen Orten, wo ich Ausschau nach Gott halte. So bereite ich auch meine Predigten vor. Ich sage, ich bleibe jetzt so lange hier, bis du mir was zeigst. Manchmal dauert das lang. Aber zu sagen, ich halte Ausschau nach dir, bis du mir begegnest, bis ich sehe, dass du da bist. Und ich will dich ermutigen, vielleicht die Woche, lauf mal auf den Koppenstein oder auf die Altenburg. Da wird das ganz deutlich, du stehst irgendwo oben. Halt mal Ausschau nach Gott. Mach das mal ganz praktisch und such dir Orte, ob das eine Wiese ist bei dir, ob das ein Baum ist, ob das ein Zimmer ist in deiner Wohnung oder in deinem Haus oder im Stall oder was weiß ich, auf dem Traktor. Du brauchst Orte, an denen du nach Gott Ausschau hältst, wo du sagst, wenn ich hier bin, dann will ich Gott begegnen. Das ist mein Ort, wo ich sage, wenn ich hier präsent bin, dann ist es nur, um dir zu begegnen, Gott. Das ist quasi das ganz persönliche Zelt der Begegnung. Wir sagen heute, wir brauchen keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen. Wir können das überall, aber ich glaube, wir brauchen alle wie so ein eigenes Zweimann-Zelt mit Gott, wo du sagst, hier bin nur ich und Gott. Um diese Sehnsucht einfach aufrechtzuerhalten, und dazu hilft es, Ausschau nach Gott zu halten, bis er da ist und bis er kommt, bis ich merke, wow, Gott, jetzt bin ich dir begegnet. Wie das aussieht, das ist bei jedem, ich glaube, das ist unterschiedlich, aber find das mal heraus, was das bei dir überhaupt ist, Gott zu begegnen. Was bedeutet das für dich eigentlich, dass Gott dir begegnet? Wir haben noch ein drittes Bild, das ist hier dieses Festmahl, das David beschreibt. Er sagt in Vers 6, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, von dem her, Heiko, passt das sehr gut mit dem Essen und Trinken, was du gesagt hast. David sagt, deine Nähe ist für mich geistliche Nahrung. Und ich will dich heute Morgen fragen, was macht dich satt? Was ist deine geistliche Nahrung? Wo sagst du, an dieser Stelle ist es für mich, wenn ich Gott begegne, wie ein Festmahl. In welcher Art und Weise passiert das bei dir? Ja, bei dem einen ist es vielleicht ganz krass beim Bibellesen, bei dem anderen ist es mehr das Singen, bei dem anderen ist es das Erzählen über das, was man mit Gott erlebt hat. Ja, das sind die verschiedenen Formen von Lobpreis. Aber was stellt für dich ein geistliches Festmahl dar? Wo sagst du, wo war das letzte geistliche Festmahl, wo du gesagt hast, boah, da war ich geistlich so richtig satt. Da ist mir Gott so begegnet, dass ich randvoll war. Wenn ich dich jetzt frage, wann war dann das letzte Festmahl, wo du den Bauch vollgeschlagen hast, da erinnert man sich ganz schnell dran. Ja, kam mir ganz schnell in den Kopf. Das ging ganz schnell. Geburtstag von meiner Mutter und Hochzeitsjubiläum von meinen Eltern. Ja, da gab es ein Festmahl. Zack, das ist direkt da. Aber wo war das letzte Festmahl, wo du geistlich so richtig gefüllt worden bist? Wisst ihr, ich glaube, ich liebe die Psalmen mittlerweile so, weil sie manchmal unsere christliche Nüchternheit so wegsprengen. Ja, so dieses, ja, wir müssen treu sein und Gott, ja, es ist halt auch nicht immer so, dass es immer schön ist und Gott begegnet einem nicht immer. Ich halte das für eine Halbwahrheit und Halbwahrheiten sind Lügen, weil ich glaube, dass Gott uns immer begegnen möchte. Und es ist notwendig, dass wir Gott begegnen. Weil wenn wir das nicht tun, dann erkaltet diese Leidenschaft. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns einreden, dass das Christsein so nüchtern ist und man viele schwere Zeiten ohne Gottesbegegnung überbrücken muss. Das passiert vielleicht einmal, aber ich glaube, Gott möchte uns begegnen. Und vielleicht, ich glaube, dass wir es oft nicht erkennen. Es hat mal jemand geschrieben, es war so eine christliche Influencerin, die sagen viele gute Sachen, das fand ich nicht so gut. Gott, oder ich habe es nicht verstanden, so muss ich sagen, nicht, dass ich es nicht gut fand, ich habe es nicht verstanden. Gott hat ein Jahr nicht mehr zu mir gesprochen. Ich finde das bisschen fahrlässig, das dann so zu posten, gerade wenn man weiß, dass viele junge Christen das lesen, weil ich denke, was bedeutet das denn? Wie spricht denn Gott zu dir normalerweise? Also hat er dann nichts mehr gesagt? Hörst du normal seine Stimme ganz irgendwie akustisch? Hast du ein Jahr keine Bibel gelesen? Also das klingt so ein bisschen, Gott, ich mache dir jetzt hier einen Vorwurf, ein Jahr bist du mir nicht begegnet. Und dann denke ich so, okay, das finde ich theologisch höchst fragwürdig, seelsorgerlich kann man es vielleicht noch ein bisschen verstehen, aber was sagt das über diesen Gott aus? Ein Jahr hast du nichts getan und hast nichts gemacht. Ich glaube, Gott möchte uns begegnen, nur wir erkennen nicht immer, ob Gott in den Dingen. Wir haben unsere Vorstellung davon, wie Gott mir denn jetzt begegnen soll. Meistens, ich glaube, oft ist unsere Vorstellung folgendermaßen, Gott begegnet mir, indem er mein Gebet erhört und die Umstände um mich herum so verändert, dass es mir gefällt. Das deklarieren wir dann als, Gott ist mir begegnet. Das ist sicher eine Form, aber David spricht hier bei dem Festmahl nicht davon, dass Gott Dinge verändert, sondern er spricht davon, allein deine Nähe sättigt meinen geistlichen Hunger. Also hier geht es rein um die Präsenz Gottes. Hier steht nicht, dass Gott irgendwas tut, irgendwas verändert oder irgendwas Großes macht. Noch nicht mal davon, dass Gott irgendwie sein Herz verändert und jetzt der Blickwinkel auf die Dinge anders ist. Ja, also die Umstände haben sich geändert, aber Davids Blickwinkel hat sich geändert. Steht hier auch nicht. Er sagt, allein deine Präsenz sättigt mein geistliches Verlangen. In Punkt 4 oder in dem vierten Bild, da geht es um diese Flügel. Da kommt jetzt dieser Aspekt, dass Gott hilft und eingreift, deutlicher heraus. Aber er unterscheidet das. Hier, wo es um die Flügel geht, da sagt er, so viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Also jetzt sagt er, ich blicke zurück und sehe Gott, dass du eingegriffen hast in meinem Leben, dass du Umstände verändert hast. Und deshalb jubele ich. Ja, das ist der Aspekt, hey, ich bin geistlich satt. Und hier sagt er, Gott, wenn du eingreifst und das in meinem Leben sichtbar wird, dann habe ich einen Grund zum Jubeln. Also das ist nochmal eine Stufe höher, zu sagen, wow, ich jubele, weil ich sehe, dass du in meinem Leben eingreifst. Und David war ja gerade in einer krassen Situation und ich glaube, dass dieses Jubeln nur dann funktioniert, wenn wir uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben auch getan hat. Und wenn du jemand bist, der das gerne vergisst, dann schreib dir es auf, was Gott getan hat, damit du an einem späteren Zeitpunkt, wenn du in der Wüste bist, dich darüber freuen kannst und jubeln kannst. Weil nicht immer haben wir Dinge zum Jubeln, weil Gott nicht immer eingreift, aber wir können immer in seine Präsenz und in seine Gegenwart kommen, um unser geistliches Verlangen zu stillen. Und das finde ich den großen Unterschied. Jubeln ist nicht immer angesagt, weil wir das nicht immer erkennen, dass Gott eingreift in unserem Leben. Manchmal erkennen wir es im Rückblick, aber auch nicht immer. Wo Gott eingegriffen hat, und er sagt das ja auch, wo er uns beschützt hat, wo wir es vielleicht gar nicht gemerkt haben, wo er seinen Engel um uns gestellt hat. Und bei diesem Punkt zu überlegen, was hat denn Gott einmal Gutes in meinem Leben getan, ich glaube, dazu helfen auch Lieder. Das ist das, was wir heute Morgen praktizieren, ja, wo einige von euch hier vorkommen und sagen, wow, mit diesem Lied verbinde ich dieses Erlebnis mit Gott. Und das ist für mich ein Grund, um ihn anzubeten und ihn zu preisen. Und mit diesem Lied verbinde ich dieses Erlebnis. Ja, das finde ich genial. Deshalb ist es so wichtig, Lieder zu singen. Und einen Aspekt will ich zum Schluss noch reinbringen, bevor wir wieder mit Musik weitermachen. Ist dieses Jubeln, wie kommt das zum Ausdruck? Ich habe einmal nachgeschaut, mir kam das so in den Kopf, weil ich an Onkel Walter denken musste. Scherasch Onkel Walter, der darf schon bei Jesus sein. Und der war einmal bei uns im Teamkreis und hat erzählt, was er so mit Gott erlebt hat. Und eine Sache, die er erzählt hat, war, ich habe mich immer so schwer getan mit den alten mit den neuen Liedern. Das fiel mir immer ein bisschen schwer. Dann habe ich in dem Psalm gelesen, es singt dem Herrn ein neues Lied. Und seitdem habe ich mich über jedes neue Lied gefreut. Und das war für mich so beeindruckend, wo ich gedacht habe, wow, der hat das gelesen und zack, hat er das umgesetzt. Das fand ich genial. Und da habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, wo das überall steht. Und das steht nicht nur einmal in dem Psalm, sondern das steht mindestens dreimal drin, so oft habe ich es jetzt zumindest gefunden, und auch noch einmal in Jesaja. Ja, singt dem Herrn ein neues Lied. Psalm 98 steht, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und ich glaube, deshalb will ich das noch so mit reinbringen, es ist wichtig, neue Lieder zu singen, dem Herrn ein neues Lied zu singen. Weil, gerade im Psalm 98, Vers 1 steht dieser Aspekt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Also da steht nicht, singt dem Herrn Lieder, denn er hat Wunder getan. Hätte man auch schreiben können. Ja, das ist dieser Aspekt. Ja, Gott hat mir irgendwo geholfen und hat eingegriffen, deshalb ist er zu loben, immer. Ja, wir können Gott immer anbeten für das, was er mal getan hat. Aber wichtig ist, dass Gott schreibt seine Geschichte auch mit uns. Und deshalb sind neue Lieder so wichtig, weil dadurch deutlich wird, dass Gott heute noch Wunder tut. Wenn wir es bei den alten Liedern belassen, die gute geistliche Wahrheiten haben, viele, manche auch nicht, aber viele, vor allem die, die wir heute noch singen, die Best-ofs sind meistens, die führen sich dann so fort. Wenn wir das nicht tun, dann gerät in Vergessenheit, dass Gott heute noch Wunder tut. Und dass jede Generation auch ihre eigenen Lieder braucht für die Erlebnisse, die sie mit Gott haben. Und da merkt man manchmal, dass die guten Lieder, die sich so überliefern, in jeder Generation wiederkommen. Ja, das Vaterunser ist wahrscheinlich in jeder Generation irgendwie vertont worden. Und viele Psalmen auch. Und man merkt manchmal, boah, das Lied, das haut richtig rein. Und irgendwann liest man dann mal Psalm und denkt, boah, der Gott hat einfach Psalm 63 abgeschrieben. Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Und deshalb will ich euch ermutigen, dieser Aspekt, singt dem Herrn ein neues Lied, ihn zu loben mit neuen Liedern, macht uns bewusst, dass Gott heute noch Wunder tut. Es ist auch wichtig, dass wir die Dinge, die passiert sind, in Erinnerung behalten. Aber ich glaube, gerade für die heranwachsende Generation ist es wichtig, dass sie die Lieder, mit denen sie geistliche Wahrheiten und Erlebnisse verknüpfen, dass die präsent sind, damit wir, weil ich will jetzt nicht sagen, das eine gegen das andere ausspielen, man darf ja heute auch keine Wertung mehr vornehmen, das ist ja heute nicht mehr so in. Aber ich glaube, ich tue es trotzdem. Ich glaube, es ist besser, wenn wir neue Lieder singen, als dass wir zu viele alte singen. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, Musik und so, und muss auch nicht jeder meine Meinung haben, aber es ist wichtig, dass die Menschen, die jung sind, vielleicht noch nicht so viele Erlebnisse mit Gott hatten, die sie besingen können, ihre Erlebnisse mit Gott in Form von diesen Liedern zum Ausdruck bringen. Der du vielleicht schon 1000 Erlebnisse mit Gott hattest und es schön findest, alle Lieder zu singen, weil diese alten Erlebnisse dann wieder herausgeholt werden, du hattest schon ganz viele tolle Erlebnisse mit Gott und mit Liedern. Aber die Jungen brauchen neue Erlebnisse mit Gott und dazu auch neue Lieder, weil sie eine ganz andere Art haben, ihre geistliche Leidenschaft auszudrücken. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, ist es besser, wenn wir viele neue Lieder singen. Oder? Schön, wenn wir alte Lieder singen, weil sie gute geistliche Wahrheiten haben. Aber gerade für die jungen Menschen ist es wichtig. Und nicht nur für die jungen Menschen ist es wichtig, sondern auch für uns, dass wir immer noch geistliche Erlebnisse mit Gott haben und sie wieder an Lieder knüpfen. Du kannst ja immer die alten Lieder nehmen, die du kennst. Aber Gott ist so viel größer. Und damals haben die Psalmisten schon erkannt, singt dem Herrn ein neues Lied. Wir brauchen neue Lieder, damit Gott jetzt zu dieser Zeit geehrt wird und wir uns bewusst sind, dass er heute noch Wunder tut. Und ja, jetzt wollen wir wieder zusammen in Jubel ausbrechen. Dazu darf die Band nach vorne kommen und genau, der Alex berichtet uns noch, was ihn mit dem nächsten Lied verbindet. Und dann singen wir ein neues Lied, sogar auf Englisch. Ja, das ist jetzt, nein, das übernächste Lied. Ja, da könnt ihr die volle Dröhnung von Singt dem Herrn ein neues Lied ausprobieren, auch wenn ihr die Sprache nicht versteht. Aber es ist schön zu wissen, dass es Menschen in anderen Ländern gibt, die Gott loben und das in ihrer Sprache ausdrücken.
Ja, als ich gefragt worden bin, ob ich ein Lied aussuchen kann und etwas darüber erzählen kann, habe ich ein bisschen länger überlegt und ich kam dann auf das Lied von DMMK, Ein Leben in Freiheit. Ich glaube, viele kennen